Der Palliatika. Palliativimpulse vom Profi.
Also da, wo Pflegende sich nicht scheuen, auch nachzufragen, auch unsere Mitarbeiter anzufragen, desto mehr Wissen, wie geht man mit Dingen um, ist ja da, und desto mehr Fragen können auch einfach beantwortet werden und bleiben nicht irgendwo im Graubereich.
Hallo, hier ist wieder der Palliatika, Palliativimpulse vom Profi. Mein Name ist Stefan Kostschewa vom Institut für Palliative und Gerontopsychiatrische Interventionen aus Mülheim an der Ruhr. Im Rahmen der Palliativcare arbeiten verschiedene Professionen zusammen, um das bestmögliche Angebot für den Betroffenen und seine Angehörigen anbieten zu können. Eine Profession ist der Palliativarzt. Hierzu habe ich mir einen Gesprächspartner eingeladen, der unter anderem auch Palliativarzt ist. Da wir uns schon einige Zeit kennen, sind wir beim Du. Hallo Michael.
Hallo Stefan.
Kannst du dich bitte kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du und wie bist du zu dem geworden, was du bist?
Du willst aber jetzt sicher eine kurze Antwort, oder?
Ganz kurz.
Mein Name ist Michael Ettges, ich bin Hausarzt in Oberhausen in einer großen Gemeinschaftspraxis. Und im ersten beruflichen Leben war ich Narkosearzt, wie ja auch manch anderer Hausarzt. Und seit damals eben ist mein Steckenpferd die Schmerztherapie gewesen. So hat sich das dann mit meiner Niederlassung ergeben, dass ich mich auch in der Palliativmedizin hier in Oberhausen engagiert habe.
Okay, vielleicht mal vorneweg so ein bisschen provokant. Ich habe letztens einen älteren Hausarzt getroffen, der meinte, Palliativarzt, das sind doch die, die Zwieback verordnen und Händchen halten. So etwas kann ich auch, dafür braucht es keine besondere Qualifikation. Was würdest du dem Hausarzt antworten?
Dass wir gar nicht so harmlos sind. Von anderen Hausärzten höre ich immer, dass das die sind, die Morphin verordnen, damit die Patienten schneller sterben.
Ui, okay. Das ist ein ganz anderes Extrem.
Ganz genau.
Ne? Okay. Du siehst dich, glaube ich, in beiden Rollen nicht. Ne? Händchen halten mit Zwieback und
der Todesengel. Überspitzt sagen, jetzt in der Corona-Zeit ist das mit dem Händchen halten ja sowieso weniger geworden, aber ich glaube, in der Palliativsituation tun wir das trotzdem, da wo es erforderlich ist. Ja. Denn Hände waschen und desinfizieren geht ja allemal. Nein, wenn damit gemeint sein sollte, dass man mit dem Zwieback das meint, wo wir früher gesagt haben, man kann für den Patienten nichts mehr tun, dann tun wir das natürlich ganz sicher nicht, weil das Leben ist ja nicht in dem Moment zu Ende, wo andere Kollegen meinen, dass die kurative Therapie beendet ist. Okay. Sondern gerade in dieser Phase ist ja eine ganze Menge zu tun. Die meisten denken natürlich vor allem an die Schmerztherapie, aber da sind ja ganz viele andere Dinge, nicht nur im medizinischen, sondern auch im psychosozialen, die geregelt gehören. Und da ist der Arzt ja der Vertraute des Patienten. Und naja, gerade wir Palliativärzte müssen ja häufig von 0 auf 100 springen. Wir lernen die Patienten ja dann erst in dieser Situation kennen, wo es quasi schon um die Dinge am Lebensende geht. Und das fällt natürlich häufig nicht leicht, da auch mit dem Patienten so eine Vertrauensebene in so kurzer Zeit zu erreichen.
Wie geht das dann, wenn du wirklich so wenig Zeit noch zur Verfügung hast, wie baue ich denn deine Vertrauensbasis auf?
Ja, ich weiß das häufig selber nicht, wie das dann so klappt. Mein Motto ist eigentlich immer, dass ich versuche, ehrlich mit dem Patienten zu sein. Also ich komme ja jetzt nicht dahin, um eben Händchen zu halten und zu sagen, es wird schon wieder. Sondern ich komme dahin, um auch gerade im Erstkontakt zu sehen, wo sind die Dinge, die wir jetzt eben zum Beispiel eben medizinisch tun können im Bereich der Symptomkontrolle, aber auch, was braucht der Mensch vielleicht sonst noch, um bis zum Tod auch die Lebensqualität zu ermöglichen, die eben seine Krankheit zulässt.
Okay. Jetzt bist du ja schon relativ lange auch im Themenfeld und wie hat sich aus deiner Sicht das Feld der Palliativcare, der Palliativmedizin in den letzten Jahren verändert oder vielleicht sogar letzten Jahrzehnten?
Ja, wir haben ja mit der Palliativmedizin oder der Palliativpflege als Organisationseinheiten erst seit 2006, 2007 zu tun. Also jetzt haben wir vielleicht 15 Jahre, über die wir da zurückblicken können. Und man kann schon sagen, dass in weiten Teilen der medizinischen Versorgung die Palliativmedizin, die Palliativcare, wie auch immer, zumindest angekommen ist. den Eindruck habe ich schon. Also, dass man nicht mehr wie noch vor 10 Jahren ganz vielen Menschen erklären muss, was macht man da überhaupt, sondern zunehmend erfährt man ja auch, ja, Sie waren damals bei meinem Freund sowieso oder erinnern Sie sich noch an Herrn X, da waren Sie doch vor 10 Jahren oder Ihr Team mal oder so. Und das fand ich damals auch schon schön. Also ist so eine Art ja, Tradition auch schon so ein bisschen in vielen Bereichen angekommen tatsächlich.
Also hast du so den Eindruck, dass in den Köpfen der breiten Bevölkerung ist Palliativcare als Begriff angekommen?
Nee, dann jetzt wieder auch nicht, aber es ist schon so, dass man eher das Gefühl hat, ja, es ist auf jeden Fall schon ein gewisses Wissen auch vorhanden. Ne? Man erlebt es natürlich immer wieder, dass Leute, auch wenn man noch so oft in der Zeitung gestanden hat oder noch so oft Berichte über das Hospiz in der Zeitung waren oder Ehrenamtliche vom ambulanten Hospiz interviewt wurden, man interessiert sich für den Bereich immer dann, wenn man betroffen ist. Das geht uns in anderen Situationen auch so, dass man dann nach Informationen sucht, wenn man sie braucht und sonst natürlich bei der Vielfalt von Informationen einfach auch filtert. Aber doch in dem Bereich habe ich schon das Gefühl, dass mehr Leute was damit anfangen können, was wir eigentlich tun.
Also ich habe jetzt gerade in den letzten Monaten durch die ganze Covid-Pandemie schon häufiger den Begriff dann auch Palliativcare, Palliativmedizin gehört, ne, dass der dann auch so ein Stück weit dann aufploppt. Ne? Also ich glaube, das war nochmal so ein Katalysator für die Idee ne? oder für das Konzept.
Ja, wir haben hier in Oberhausen ganz am Anfang sogar geplant, also im ersten Lockdown, als so die erschütternden Bilder aus Italien noch in aller Köpfe waren, dass wir tatsächlich uns als Palliativmediziner so einen Plan zurechtgelegt haben, wer würde welches Altenheim versorgen, wenn die Situation tatsächlich darauf hinausliefe, dass die Krankenhäuser so überfordert wären, dass man quasi für eine gute auch Sterbebegleitung bei Covid-Patienten in den Heimen hätte sorgen müssen.
Okay.
Die Situation ist ja dann zum Glück nicht eingetreten.
Vielleicht nochmal mehr auf das Bild des Palliativarztes zurück. Welche Rolle spielt ein Palliativarzt im gesamten Palliativensemble?
Im rechtlichen Sinne ist es natürlich so, dass der Arzt die Verordnung ausstellen muss für die palliative Versorgung und im Palliativsetting selber ist der Arzt natürlich für die medizinische Behandlung erforderlich. Darüber hinaus ist es natürlich so, dass eigentlich die Palliativpflegekräfte, die Fachkräfte natürlich eigentlich viel mehr Zeit beim Patienten verbringen und eigentlich eine viel wichtige Rolle für auch den Menschen als Gesprächspartner darstellen. Trotzdem genießt der Arzt natürlich sein Ansehen, auch wenn man das so gar nicht will, ist man natürlich als Arzt immer in der Rolle, auch der Ansprechpartner für alles zu sein. Neulich habe ich in der Fortbildung gehört, dass der Arzt auch für die Patienten der erste Ansprechpartner sein soll, was spirituelle Fragen angeht. Ne? Also wenn Sie darüber sprechen wollen, was ist denn überhaupt Spiritualität, also der Sinn des Lebens, oder das hat ja nicht nur was mit religiösen Dingen zu tun, dann hat der Arzt da als Vertrauensperson ein höheres Ansehen als der Theologe auch.
Ja, ich kann mich erinnern, zumindest in der Literatur von Boasio, dass dieses Statement aufgeploppt ist, dass er bei seinen eigenen Patienten nachgefragt hat, mit wem möchten Sie über Spiritualität sprechen? Und dann sagen die, der Hausarzt. Hat mich auch erstmal erstaunt. Ne? Okay, jetzt arbeitest du auch im Rahmen der SAPV. Was sind da deine Aufgaben? Was machst du da so?
Wir in Oberhausen haben uns als SAPV-Team so aufgestellt, dass wir auch von ärztlicher Seite natürlich die Patienten genauso besuchen wie die Pflegekräfte. Die Pflegenden sind je nach Voll- oder Teilversorgung entweder täglich oder mehrfach in der Woche beim Patienten vor Ort. Wir haben das für uns so geregelt, dass wir auch einmal in der Woche die Patienten besuchen, auch als Ärzte, und das entsprechend auch mit der notwendigen Zeit für ein Gespräch. Und gerade dann, wenn man wenig Zeit hat und meint, heute geht es mal schnell, dann geht es eigentlich in der Regel länger. Und da hat sich, glaube ich, auch jeder daran gewöhnt, dass er sich die Zeit dann für die Menschen und für die Fragen, die da sind, die sich ergeben, auch nimmt. Ne? Und wie gesagt, das geht dann einmal natürlich um die Symptomkontrolle, aber da sind die Augen und Ohren der Fachkräfte ja fast noch wichtiger, weil die ja täglich die Entwicklung beobachten und ja, dann entsprechend die medikamentösen Veränderungen einzuschätzen.
Okay.
Ja, auch die Patienten darauf hinzuführen, wo denn ja auch vielleicht die Zukunft oder was die Zukunft bringt.
Okay. Hast du auch eine Funktion in Zusammenarbeit mit den Hausärzten, die jetzt kein palliatives Know-how haben? Gibt es da Kooperationen?
Ja, wir haben als Palliativärzte in Oberhausen seit 2007 auch einen Qualitätszirkel für Ärzte gegründet. Der richtet sich primär an die Ärzte, die auch an den Palliativverträgen der Krankenkassen teilnehmen. Ja, ja. Aber steht eigentlich allen offen. Und da ich auch berufspolitisch aktiv bin mit meinem Praxiskollegen zusammen, versuchen wir auch, dass wir ansonsten in der Fortbildungslandschaft in Oberhausen auch immer palliative Themen versuchen zu integrieren. Mhm. Und allgemein ja, sind wir, glaube ich, als Ansprechpartner auch für die Hausärzte durchaus greifbar und bekannt.
Ja, wird das denn auch genutzt?
Ja, doch. Also ganz am Anfang war es tatsächlich so, wie vielleicht deine provokante Eingangsäußerung, ne, wozu bräuchte ich einen Palliativmediziner, so vereinzelt Kollegen immer noch, die sich da vielleicht auch nicht so mit anfreunden können, aber im Großen und Ganzen ist das schon so, dass die Kollegen das zu schätzen wissen, dass wir ihnen ja auch einen Teil Arbeit und Engagement abnehmen. Nicht in dem Sinne, dass sie das nicht vielleicht auch leisten wollten, aber mit dem leisten können ist vielleicht so eine Sache. Und ich bin ja selber auch Hausarzt. In den Fällen, wo ich weiß, da können andere Kollegen besser, habe ich ja auch sonst keine Scheu, einen Patienten zu überweisen.
Wie kann aus deiner Sicht die Kooperation mit ambulanten oder stationären Pflegeeinrichtungen noch verbessert werden? Also die Kooperation vielleicht zwischen SAPV und den Pflegeeinrichtungen oder dir als Palliativarzt in den Pflegeeinrichtungen, was würdest du da wünschen?
Also in den Pflegeeinrichtungen ist, glaube ich, jetzt inzwischen bekannt, dass wir als SAPV tatsächlich da unterstützen dürfen. Das ist ja eigentlich was Ungewöhnliches, ne? Dass ein Pflegedienst sich Unterstützung von einem Zweiten holen darf oder auch die SAPV, wir sind ja kein Pflegedienst in dem Sinne, in eine Pflegeeinrichtung tatsächlich rein darf und um da das nötige Know-how zu liefern oder auch die Sicherheit für die Pflegenden, die vielleicht mit der Symptomkontrolle ja sonst noch eher unerfahren sind und einfach nur eine Unterstützung an dem Punkt brauchen. Da hapert es hier bei uns vielleicht daran, dass es eigentlich nicht unbedingt so bekannt ist. Aber ansonsten über die Zeit auch da wieder, würde ich eher sagen, haben wir da schon eine ganze Menge erreicht, dadurch, dass wir eben offen auf die Pflegedienste auch zugehen. Im Rahmen der SAPV-Verträge gab es früher ein sehr stringenteres Auslegen der Situation dadurch, dass wenn eine Behandlungspflege da war und die SAPV als Tagespauschale ja gezahlt war, auch die SAPV die Behandlungspflege übernehmen musste und dann natürlich für ambulante Pflegedienste mehr oder weniger die Rosinen vielleicht fehlten und man auf grundpflegerische Dinge beschränkt war, was natürlich auch der Situation nicht unbedingt angemessen war, gerade wenn es schon langjährige Vertrauensverhältnisse auch zwischen dem Pflegedienst und dem Patienten und Angehörigen kamen. Da ist es da häufig auch zu Konflikten gekommen, dass Pflegedienste sich auch gesagt haben, entweder SAPV oder wir. Das wird aber auch zunehmend weniger, weil die Verträge heute und auch die Einsicht bei den Kassen da ist, dass man das auch im Sinne der Patienten flexibler gestalten muss.
Okay, aber ich höre so primär raus, was sich verbessern könnte oder müsste, ist wirklich, dass auch so in die Betriebe hinein mehr die Informationen dann auch gestreut werden.
Genau.
Das gibt es vor Ort, dafür sind die zuständig.
Genau. Und ich meine, je mehr man sich auch traut, desto mehr kann man auch voneinander lernen.
Okay.
Also da, wo Pflegende sich nicht scheuen, auch nachzufragen, auch unsere Mitarbeiter anzufragen, desto mehr Wissen, wie geht man mit Dingen um, ist ja da. Und desto mehr Fragen können auch einfach beantwortet werden und bleiben nicht irgendwo im Graubereich.
Ich meine auch zu wissen, dass aus den Anfängen der SAPV, dass der Gesetzgeber es zumindest so auch intendiert hatte, dass die Kollegen der SAPV die Mitarbeiter vor Ort auch ein Stück weit dann auch mit unter die Fittiche nehmen und auch schulen. Also quasi auch Fachwissen weitergeben in dem Bereich. Ne?
Genau.
Das ist ja auch nicht verkehrt. Vielleicht noch abschließend mal eine ganz persönliche Frage auch noch. Wo erlebst du für dich ganz persönlich Grenzen deiner Arbeit als Palliativarzt?
Also Grenzen verändern sich ja, glaube ich. Mhm. Und es gibt immer Dinge, wo man vielleicht so davor steht und so erstmal vielleicht nicht einschätzen kann, wie man damit umgeht. Aber das macht gerade ja die palliative Situation eigentlich aus. Okay. Wie ich vorhin schon sagte, dass man ja zu Patienten kommt, die man vorher nicht kannte, die jetzt in der extremsten Situation ihres Lebens vielleicht sind. Und ja, da sind natürlich immer wieder Situationen, wo man vielleicht erstmal nicht weiß, wie man damit umgehen soll, wo man sich vielleicht auch erstmal zurücknehmen muss und schauen, wie macht man das. Aber dafür gibt es ein Team, dass man eben auch die Eindrücke der anderen damit aufnimmt und dann auch vielleicht gemeinsam nach Lösungen sucht. Und ganz viele Dinge, denke ich, wie immer im Leben, bleiben auch im Unsicheren.
Okay, aber das sagst du so einfach als Arzt. Ein Arzt darf doch nicht unsicher sein.
Ja, da hast du recht. Also gerade weil halt doch viele einfach so auch sich an den Arzt dann immer wenden, ne? Und immer aufschauen. Das hat man als Narkosearzt in der Notfallmedizin gelernt. Ne? Auch wenn man nicht unbedingt Herr der Lage war. Ich erinnere mich an so Situationen als Frischling auf dem Rettungswagen mit zwei altgedienten Rettungsassistenten. Ja, da muss man trotzdem irgendwo sich sicher sein, aber auch in seiner Unsicherheit sicher sein. Und wie immer in der Palliativmedizin, ich glaube, ganz viel hat ja, oder in der Palliativsituation, wir müssen auch Dinge aushalten lernen.
Okay.
Und auch unsere Grenzen aushalten auch aushalten, dass die auch vielleicht manchmal überschritten werden.
Ja. Jetzt habe ich vor über 100 Jahren mal eine Ausbildung zum Altenpfleger gemacht und ich weiß, damals war das kein Unterrichtsfach, aushalten. Ich weiß nicht, wie es in deinem Medizinstudium war. Gab es dann das Fach aushalten?
Zu Zeiten meines Medizinstudiums gab es das Fach Palliativmedizin ja auch noch nicht, aber wir haben ja jetzt andere Zeiten und naja, also es gibt, glaube ich, in dem Bereich viel, was auch da in der Entwicklung ist. Also von, wenn man sich so überlegt, du bist ja, was ich glaube, wir sind ein Alter, ne? Aber deine Anfänge in der Pflege werden wahrscheinlich meinen während des Studiums entsprechen. Ich habe im Zivildienst damals in der Pflege angefangen, wo man dann im Sechsbettzimmer niemanden sterben ließ und den ins Badezimmer schob und zwischendurch mal die Tür geöffnet hat, ob der noch atmet. Und Sterbezimmern, die es heute gibt, oder Menschen, also wie heißt es in manchen Intensivabteilungen, Pflege am offenen Grab. Heutzutage, also da haben wir so viel in den vergangenen 40 Jahren in der Medizin an Entwicklungen erlebt. Ich denke, das ist einfach im Fluss und diese Entwicklung gilt auszuhalten.
Genau. Und im Moment bewegt sich ja doch alles, zumindest was die Palliativke angeht, finde ich schon mal in eine gute Richtung.
Das glaube ich auch.
So muss bleiben. Ja, Michael, allerherzlichsten Dank. Das waren viele Infos, was ich auf jeden Fall mitnehme und wahrscheinlich auch zumindest die Hörer, wie ich mal so platt sage, am Waschlappen, dass einfach hier Palliativmedizin, Palliativcare und SAPV einfach in den Einrichtungen bekannter gemacht werden muss, damit auch hier die Kooperation ja noch besser über die Bühne gehen kann. Allerherzlichsten Dank. Das waren viele Infos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Der Palliativ-Ticker. Palliativimpulse vom Profi.